QuickDraw.
24 Menschen, 24 Geschichten. Eine Podcast-Produktion des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur QuickDraw.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin mir sicher, du triffst täglich Entscheidungen. Manche triffst du in Sekunden, manche erst nach Stunden, manche nach wochenlangem Hin und Her mit Präsentationen, Gegenpräsentationen, Abschlussmeetings, dem dritten Abschlussmeeting. Und am Ende wird dann sogar die Entscheidung oft vertagt. Oder jemand anders trifft sie, oder sie trifft sich irgendwie von selbst, weil die Zeit schlicht abgelaufen ist, oder sie wird gar nicht getroffen. Im Corporate-Sprech nennt man das gern gründlich nachgedacht oder sorgfältig entschieden oder wir haben alle Stakeholder einbezogen. In Wirklichkeit ist es eigentlich eine Entscheidungsschwäche. Und diese Entscheidungsschwäche, die hat in den letzten Jahren eine bemerkenswert gute Karriere in den Unternehmen hingelegt. Und das ist kein Zufall, denn die Führungskräfte stecken ja seit Jahren in einem Dauerparcours aus Krisen fest. Und das hinterlässt Spuren genau dort, wo sie am wenigsten auffallen, nämlich in der Wahrnehmung, im Urteilsvermögen, in der Fähigkeit, eine Sache zu entscheiden und dann auch bei dieser Entscheidung zu bleiben. Unser Gehirn arbeitet unter Druck nämlich gerne mit Abkürzungen, Mustern, Faustregeln und die funktionieren meistens auch ganz gut. Aber manchmal liegen die auch katastrophal daneben. Und das Tückische daran ist, dass wir selber es meistens gar nicht merken, weil wir glauben, dass wir rational entscheiden. Tun wir in der Realität aber leider viel seltener, als wir selber denken. Mein heutiger Gast, der beschäftigt sich seit Jahren damit, was wirklich hinter schlechten Entscheidungen steckt und wie man sie ändern kann. Nicht mit irgendwelchen Führungsprinzipien, sondern mit einem sehr genauen Blick darauf, wie unser Denken funktioniert und wo es uns systematisch in die Irre führt. Er ist Unternehmensberater, Coach und Experte für Debiasing und Entscheidungsqualität ist er auch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Markus Eckhardt.
Ja, vielen Dank für die Einleitung und ich freue mich natürlich sehr, dass ich heute dabei sein darf und auch danke für die Entscheidung, mich einzuladen.
Ja, genau, da habe ich schon die erste gute Entscheidung getroffen.
Das wissen wir noch nicht.
Ja, nein, da bin ich schon recht überzeugt davon, jetzt schon. Aber wir werden das genau herausfinden. Herr Eckhardt, wir überlassen es unseren Gästen bei uns im Podcast immer gerne selber, sich kurz vorzustellen. Sagen Sie unseren Hörerinnen doch ganz kurz, wer Sie sind und was Sie genauso in Ihrem Alltag machen.
Ja, sehr gerne. Name Markus Eckhardt. Ich lebe in Wien seit vielen Jahren. Nach dem klassischen BWL-Studium und dem zweiten Studium in der Geschichte habe ich dann begonnen, in unterschiedlichen internationalen Unternehmen zu arbeiten. Genau gesagt bei Alstom, dann bei Mondi und dann viele Jahre bei Borealis im Head Office in Wien. Eine spannende Zeit mit vielen Lernmöglichkeiten. Ich durfte in Führungspositionen tätig sein, durfte Teams leiten, Projekte leiten und habe in dem Sinn sehr viele Entscheidungen vorbereiten und auch durchführen und selbst treffen müssen. Es war eine sehr spannende Zeit, speziell im Konzern, wo mir auch das Thema Entscheidungsqualität, Entscheidungsfindung, auch Entscheidungsschwäche das erste Mal aufgefallen ist. Und Sie haben schon angesprochen, das Thema Unconscious Biases und Gegenmaßnahmen, sozusagen Debiasing-Maßnahmen, ist etwas, wo ich mich seit dem Jahr 2009 sehr intensiv damit beschäftige, damals noch bei der Borealis, weil wir hatten damals auch das Thema, dass wir mit einigen Entscheidungen nicht zufrieden waren, dass sie die auch schlecht ausgewirkt haben. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, was steckt da eigentlich dahinter? Wollte eigentlich einmal selbst verstehen, welche Mechanismen laufen da ab? Und das war sozusagen mein eigener Einstieg in das Thema. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und neben der Unternehmensberatung, die ich seit 7 Jahren mittlerweile betreibe, habe ich auch einen Verein für Debiasing gegründet und wo wir uns gemeinsam auch das Thema der Unconscious Biases und Gegenmaßnahmen systematisch ansehen. Und der Kontext in die Anwendung ist mir immer wichtig, dass wir nicht nur die psychologische Theorie im Vordergrund haben, sondern was kann man damit wirklich tun, wie wirkt sich das aus und konkret was können wir machen dagegen, weil Entscheidungen und deren Umsetzung ist für mich einer der Erfolgskriterien für jede Organisation. Das heißt, je besser wir entscheiden, je besser wir das umsetzen, desto nachhaltiger prägt es dann den Erfolg der Organisation. Und das finde ich ein sehr spannendes, praktisches Thema, dem ich mich seit der eigenen Konzerntätigkeit eben sehr intensiv widme.
Steigen wir doch einmal gleich in das Thema ein und jetzt stelle ich einfach einmal so ein bisschen eine steile These auf und behaupte, dass das größte Entscheidungsproblem in den Unternehmen heute nicht ist, dass man falsche Entscheidungen trifft, sondern dass einfach gar nicht mehr entschieden wird. Ja? Und Sie haben für so etwas einen Begriff geprägt, oder ich weiß nicht, ob den Sie geprägt haben, aber es gibt einen Begriff und der nennt sich FOBO. Was ist ein FOBO?
FOBO ist sozusagen der kleine böse Bruder von FOMO, den viele kennen. Also FOMO, Fear of Missing Out, und FOBO ist, bedeutet Fear of Better Options. Gehen beide nicht auf mich zurück, sondern auf Patrick McGuinness, der beide Begriffe geträgt hat. Und im Wesentlichen geht es bei FOBO darum, dass man einfach keine Entscheidung trifft, aus unterschiedlichen Gründen. Und FOBO ist insofern spannend, weil es um die Unfähigkeit geht, sich unter mehreren Optionen zu entscheiden. Und das ist praktisch sehr relevant, sowohl im privaten Bereich als auch im beruflichen Bereich. Finde ich sehr spannend. Ebenfalls interessant ist, dass der Begriff eben, wie gesagt, weniger stark bekannt ist im Vergleich zu FOMO, aber aus meiner Sicht praktisch viel relevanter, weil er eben direkt auf die Entscheidungen auswirkt. Und absolut, was Sie gesagt haben, es gibt Studien, die das durchaus belegen, gerade in den letzten Jahren, wo die Geschwindigkeit, die Anforderung, auch der Druck ständig zunimmt, führt es oft zu Situationen, wo auch teilweise hochbezahlte Manager nicht mehr entscheiden oder nur so tun, als würden sie entscheiden, aber in Wahrheit dann sehr viel brach liegt. Und das ist schon ein Thema, wo das Phänomen FOBO aus meiner Sicht sehr relevant ist. Und es hat auch zu tun mit einer Angst eben auf dem Treffen von Entscheidungen. Und und das ist auch ein Zeichen meines Erachtens der Überforderung, die wir durch immer mehr Optionen, immer mehr Informationen bekommen. Und die Angst ist ganz einfach die, nicht die optimale Wahl treffen zu können. Und das ist ein Phänomen, das ich persönlich sehr spannend finde. Da haben wir uns auch auf der Plattform Debiasing damit beschäftigt, auch einen eigenen Kurs dazu erstellt, weil ich es eben praktisch sehr relevant finde. Und gerade im Unternehmenskontext ist das etwas, was vielleicht viele nicht am Schirm haben.
Da fällt mir jetzt nämlich nur ganz schnell ein. Ich habe jetzt da gerade vor kurzem einen interessanten Artikel gelesen, dass es für sowas sogar eine Art mathematische Formel gäbe, wo man das errechnen kann, wann ich welche Entscheidung treffen soll. Nämlich hat das irgendwann gemacht, so in Bezug auf einen Restaurantbesuch, wann ich mich entscheide, esse ich meine Lieblingsspeise oder probiere ich was Neues? Weil wenn ich was Neues probiere, könnt ja, wenn ich Glück habe, draufkommen, wow, das ist ja noch besser als wie meine bisherige Lieblingsspeise. Aber es könnte ja auch das Schlechtere rauskommen, das schmeckt mir gar nicht. Ja. Je mehr Restaurantbesuche noch vor mir liegen, desto eher sollte ich was Neues probieren. Und wenn ich weiß, jetzt, das ist vielleicht der letzte Urlaubstag und wir gehen wieder in die gleiche Taverne, wo wir am Anfang waren und das war gut, dann sollte ich eher nochmal das essen, was mir schon geschmeckt hat, so auf die Art. Und das ist ja so ein bisschen auch dieses Fear of Better Options, also diese Angst, ich könnte was Besseres versäumen, wenn ich jetzt die andere Entscheidung treffe. Ja, spannend eigentlich, dass das in diesen Dingen auch eine Rolle spielt.
Ist es, und es gibt ja auch Studien, wie viel Zeit wir nämlich im ganzen Leben in Restaurants quasi verschwenden, indem wir uns nicht entscheiden können. Ich glaube, der Durchschnittswert, wenn wir richtig erinnern, ist 2 Wochen.
Wahnsinn.
Wenn man das zusammenrechnet, ist das schon einiges. Einfach, und die Situation, glaube ich, kennen viele. Also wenn ich sitze speziell dort, wo Sie gesagt haben, vielleicht einen neuen Kontext, die kennen wir nicht aus, und dann beginnt der Denkprozess, dann gehe ich auf mein Default zurück, also das, was ich immer bestelle, also in Österreich wäre das der Schnitzel etwa,
genau.
Oder gehe dann wirklich was Neues auszuprobieren. Und das ist ein Prozess, das ist ganz klassisch schon ein einfaches Symptom möglicherweise von Entscheidungsschwäche, wenn ich einfach keine Entscheidung treffen kann und einfach sehr viel Zeit damit verbringe, die ich natürlich anderweitig besser nutzen könnte durch zum Beispiel Gespräche oder Nachdenken oder Ähnliches.
Wie geht man jetzt da in der Praxis auch ein bisschen um, weil ich habe schon das Gefühl, die Führungskräfte, die stecken ja ein bisschen in dem Dilemma mit, wann haben wir das letzte Mal keine Krise gehabt? Das war irgendwann gefühlt vor 10 Jahren und da war es oft schon streng. Ja, aber jetzt haben wir die Pandemie haben wir gehabt, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, Lieferketten, jetzt die ganzen geopolitischen Verschiebungen im Nahen Osten. Ja. Was passiert denn da mit dem Urteilsvermögen und der eigenen Wahrnehmung, wenn ich es unter so einem Dauerdruck stehe? Wie, wie kann ich denn da überhaupt noch, jetzt unter Anführungsstrich, gute Entscheidungen treffen?
Es ist tatsächlich ein Thema, weil das erfahren wir alle, dass das Krisen aller Art sich gefühlt parallel wiederholen oder ähnliches. Also einfach die Intensität der Belastung steigt. Ja. Und um eine gute Entscheidung treffen zu können, gibt es ja zwei Vorstufen. Das eine ist die Wahrnehmung, die natürlich möglichst breit, objektiv, unverzerrt sein sollte, und dann die Beurteilung, also welche Schlüsse ziehe ich aus dem, was ich wahrnehme. Wenn ich die beiden Themen habe, dann kann ich möglichst gute Entscheidung treffen. Da kommen wir wahrscheinlich noch dazu, was ist eigentlich eine gute Entscheidung. Aber das ist natürlich gerade in Krisensituationen aller Art ein Thema, weil es uns sehr leicht überfordert. Ja. Unser Gehirn ist ja auch von der Kapazität nicht endlos vorhanden, sondern das Gehirn muss ja Informationen verarbeiten, und das Krisenszenario und die Belastung und das permanente Auftauchen von auch Unsicherheit führt natürlich dazu, dass wir immer stärker belastet werden, schon in der Wahrnehmung vielleicht ein bisschen enger werden und auch das Urteilsvermögen darunter leidet. Und für mich hängt es ja auch damit zusammen, wie wir eigentlich mit Unsicherheit umgehen. Also wir sind ja grundsätzlich darauf gepolt, dass wir sicher sein wollen, dass wir möglichst große Gewissheit haben möchten bei dem, was wir an Information bekommen. Und Krisen bedeuten, dass ich vielleicht gar nicht weiß, was am nächsten Tag passiert. Also ich kann die Dinge nicht einschätzen, und das überfordert mich natürlich tendenziell. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Entscheidungen, weil es einfach Stress erzeugt, das enge Denken, das wir wahrscheinlich alle kennen, wenn wir unter Druck stehen. Und das reduziert uns sehr schnell auf alte Reaktionen, alte Mechanismen. Und das ist genau das Szenario, wo die Biases besonders zuschlagen, weil das eben so alteingeübte Muster sind, Heuristiken, Wege, wie wir mit den Themen umgehen. Ja. Also das ist mit Sicherheit ein Thema, was mehr und mehr uns belastet, und das ist auch im Unternehmenskontext eines, das sicher sehr relevant ist und wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass wir eben, wie Sie schon gesagt haben, immer stärker Entscheidungen vor uns herschieben, nicht treffen oder eben aus der Hüfte schießen. Ja. Das ist das andere Extrem.
Wie kann ich das jetzt selber merken, dass sie nicht mehr in diesem klaren Entscheidungsfindungsprozess drinnen bin, dass da irgendwas ruckelt? Weil ich glaube, das ist ja so ein wichtiger Punkt, dass man es selber oft gar nicht merkt, dass man jetzt eigentlich in so einer Entscheidungsangst oder ich weiß noch gar nicht, Entscheidungsparalyse, glaube ich, nennt man das dann im Fachbegriff oder so, dass man da drinnen steckt. Gibt es da Warnsignale oder irgendwas, die mich triggern sollten, dass ich da mal drüber nachdenke?
Ja, es ist, wir haben schon über den Begriff FOBO gesprochen, und das ist ja auch so ein, für FOBO gibt es einige Symptome, ja, die man vielleicht einmal hineinspüren lassen, ob ich davon betroffen sein könnte. Das eine ist einfach das Gefühl der Überforderung. Ja. Also wenn ich sehr viele Optionen habe und mir echt schwer tut damit, wie ich damit umgehe, das kann zu Entscheidungsschwäche, FOBO führen. Das andere ist ganz einfach Stress und Angst. Wie gehe ich in einer Entscheidungssituation um? Ja. Führe ich persönlich einen Druck, eng mir das ein? Habe ich Angst davor, überhaupt eine gute Entscheidung zu treffen? Es ist natürlich auch abhängig vom Persönlichkeitstypus. Manche Menschen tendieren dazu, dass sie immer die perfekte Entscheidung in jeder Situation treffen wollen. Ja. Das ist natürlich etwas, was ein sehr hoher Anspruch ist und der natürlich ebenfalls sehr viel Druck erzeugen kann. Und das gelingt in der Realität nicht, ist auch in der Realität meines Erachtens gar nicht notwendig, weil es immer darum geht, eine Entscheidung zu treffen, die gut genug im jeweiligen Kontext ist. Und es gibt natürlich Entscheidungen mit unterschiedlicher Tragweite. Wenn jetzt die fünfte Kommastelle optimieren möchte und die perfektionieren möchte, dann investiere ich einfach Energie in etwas, was sich nicht auszahlt. Das ist genau der Punkt, der in der Realität sicherlich auch beobachtbar ist, also wo man auch vielleicht ein bisschen einen Schritt zurück machen kann und sie auch selbst dabei beobachten kann, wie geht es mir in so einer Situation oder was spüre ich bei mir selber. Oder eben ganz klassisch die Unzufriedenheit mit getroffenen Entscheidungen. Das ist auch ein klassisches Symptom, das auch in Richtung FOBO und Entscheidungsschwäche ein Index sein könnte.
Da muss ich jetzt auch nochmal ganz schnell nachhaken, diese Unzufriedenheit mit getroffenen Entscheidungen. Oder lassen Sie mich das anders formulieren. Wenn ich einmal eine falsche Entscheidung triff oder eine Entscheidung, die nicht gut ist, ja, dann ärgere ich mich vielleicht drüber. Wenn ich mich jetzt aber permanent darüber ärgere, dass ich das Gefühl habe, ich triff eigentlich immer schlechte Entscheidungen oder immer das Falsche, was sind denn da dann die Gründe dafür oder wo muss ich da ansetzen, dass das anders ist? Weil ich glaube ja nicht, dass jemand permanent nur falsche Entscheidungen trifft in der Regel, sondern das ist ja eher ein Gefühl, das ich habe, oder?
Das ist ein Gefühl, das ist eine Wahrnehmung. Und das ist ja auch so, es gibt ja auch Umfragen immer wieder, McKinsey und dergleichen macht das immer ganz gern, wo sie Führungskräfte fragen.
Na, da habe ich viele Studien im Vorfeld gefunden.
Und die sagen dann zu einem gewissen Teil, ja, wir treffen eher gute oder eher schlechte Entscheidungen, aber das führt mich immer zu der Frage, was heißt denn das eigentlich? Ja? Also wie objektiv ist das überhaupt? Und meistens ist es einfach ein Gefühl. Ja? Und was ich immer empfehlen würde, und das ist auch einer der Punkte, ich habe erzählt, ich habe mich mit dem Thema Debiasing und Biases beschäftigt, ich habe am Anfang versucht, einfach die Entscheidungen zu verstehen, die wir treffen. Und es ist gar nicht so einfach, nicht nur das Resultat, das ist relativ einfach, eine Entscheidung analysieren zu können, sondern vor allem den Prozess, der dorthin führt. Und das ist eigentlich wesentlich spannender, speziell für Organisationen, weil das Resultat einer Entscheidung kann ja auch von Zufall geprägt sein. Das heißt, ich kann einen perfekten Prozess haben, aber ein schlechtes Ergebnis, weil ich einfach Pech gehabt habe. Und umgekehrt, ich kann einen absolut schlechten Prozess haben, wo zufällig ein gutes Ergebnis erzielt haben. Und speziell auch die Analyse im Rückblick, Entscheidungen objektiv analysieren zu können, ist schon sehr, sehr biasbehaftet. Da gibt es so den Hindsight-Bias, den Outcome-Bias und dergleichen, die unsere Urteilskraft im Nachhinein total schwächen. Und das ist etwas, wo man sich selbst auch ein bisschen vielleicht normalisieren kann, indem man einfach versucht, festzustellen, nicht nur aus dem Bauch zu sagen, das war jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung, sondern wirklich versuchen, das Ganze zu objektivieren, auch zu überlegen, was waren eigentlich die Kriterien davor? Also wie haben wir eigentlich ein Ziel definiert und die Kriterien dorthin? Und eher zu versuchen, speziell bei wichtigen Entscheidungen den Prozess und die einzelnen Schritte dorthin gut zu verstehen. Und das hilft mir dann persönlich auch, um das Ganze ein bisschen besser einzunorden. Und wie gesagt, also der Perfektionismusanspruch, der immer wieder besteht, den hatte ich früher auch. Also wollte früher auch jede Entscheidung möglichst perfekt haben. Das zahlt sich ja noch nicht aus. Ja. Da muss man auch vielleicht persönlich auch einmal ein bisschen zurücksteigen und relativieren, dass man sich auf das fokussiert, was wirklich einen großen Unterschied macht und den Rest. Okay, dann ist halt mal etwas in die Hose gegangen, aber hoffentlich nicht zu sehr.
Aber das heißt, auch dieses Prinzip Zufall spielt schon mehr Rolle, als wie wir uns selber oft gern eingestehen wollen.
Das Prinzip Zufall spielt in jeder Organisation, denke ich, eine Rolle. Das ist auch eines der großen Missverständnisse. Da gibt es auch Studien dazu, also wie viel speziell der C-Level dann effektiv beeinflussen kann. Und das ist in sozusagen in sogenannten exzellenten Organisationen sicherlich mehr als in der Durchschnitt, im Durchschnitt der Organisationen. Aber es ist mit Sicherheit nicht 100%. Also es ist, der Faktor Zufall spielt immer eine Rolle. Wir haben ja schon gesprochen von Krisen aller Art. Ich meine, wer weiß, wann die nächste Pandemie kommt, ja, und die wird sehr viel tun, ja. Das heißt, das ist natürlich in der Entscheidungsfindung immer wichtig, dass man sich auch dem Kontext immer wieder widmet und nicht von davon ausgeht, dass man alles perfekt vorhersehen kann. Da ist eben der Blick auf das, was uns sozusagen in der Wahrnehmung, in der Beurteilung, in der Entscheidung selber prägt, nämlich die ganzen unbewussten Muster, denke ich, ein ganz wesentlicher Faktor, dass man das auch versteht. Und dann kann man auch in der Organisation hergehen und an dem Prozess, an der Qualität letztendlich arbeiten und an dem, was man wirklich beeinflussen kann, weil das ist das, was man wirklich in der Hand hat. Man hat nicht auf die Krisen und auf das, was links und rechts der Organisation passiert, den großen Impact in der Regel. Man ist zu einem gewissen Grad Passagier, aber man hat alles, was man intern macht, in der Hand. Und das finde ich spannend. Und gerade die Entscheidungen hat man in der Hand, die man trifft. Ja.
Gehen wir einen Schritt weiter, schauen wir uns einmal ein paar so Mechanismen an, die da hinter diesen Entscheidungsfindungen liegen. Und da ist natürlich eines, so im unternehmerischen Kontext wahrscheinlich sehr oft hört oder kennt, ist von Kahneman dieses Thinking Slow, ja. Thinking Fast. Also dass es einfach so zwei Zonen gibt, diese schnellen Entscheidungen, wo das Hirn einfach irgendwo sagt, ja, das ist die richtige Entscheidung und wir machen das. Und dieses langsame, ja, analytische Nachdenken drüber. Das nehme ich an, wenn ich unter Stress stehe, wenn ich unter Druck stehe, bin ich natürlich wahrscheinlich fehleranfälliger bzw. anfälliger darauf, dass ich einfach dieses schnelle System arbeiten lasse. Was genau passiert denn da und was macht es gefährlich, gerade jetzt in der Führungsebene, und wie kann ich da vielleicht auch ein bisschen dagegen steuern in der Praxis?
Absolut. Also das ist eine Metapher, die sie von System 1 und System 2, die durch Kahneman populär geworden ist, hat er übrigens nicht selbst erfunden, die Begriffe, aber hat es sozusagen in die Öffentlichkeit getragen. Und natürlich ist es so, gerade Stress, Druck, Krisen führen dazu, dass wir das System 2 zwar noch immer haben, aber die Dominanz, also die unbewussten und schnellen Reaktionen des System 1 nehmen da sehr schnell überhand. Warum? Weil sich das Gehirn einfach auf der Grundart und Weise, wie es funktioniert, bei Bedrohungsszenarien sehr stark auf diese automatisierten Mechanismen zurückzieht. Ja. Das ist ein berühmtes Beispiel ist das Fight, Flight or Play Dead Modus, also wo man dann wirklich auf Basismechanismen zurückgeht, und das kann man sich mit dem System 1 ebenfalls so vorstellen, dass gerade bei Druck das Gehirn auf externe Stimuli oder auf externe Reize sehr stark mit den Mustern, den bekannten Heuristiken antwortet. Und das ist in wirklichen Bedrohungsszenarien tatsächlich sehr gut. Also wenn man einen Stein entgegenfliegt, dann brauche ich nicht nachdenken, ob ich mich ducken soll oder nicht, dann mache ich es einfach. Aber wenn in einer unternehmerischen Krise, das macht schon Sinn, aber wenn man in der unternehmerischen Krise plötzlich etwas hatte und man reagiert mit einem klassischen Muster, das man hat, das ist natürlich die Spielwiese für Bias ist, ja. Und da reagiert man vielleicht mit etwas, was nicht angebracht ist. Ja. Man kann auch einen Bias immer so sehen, als ein an sich gut funktionierendes Muster, aber im falschen Kontext angewendet. Ja. Und das ist natürlich das Risiko, das bei Stress besteht, bei Überforderung, bei Überlastung, bei Krisen, dass diese automatischen Mechanismen uns etwas aus der Hüfte schießen lassen, was dann sehr negative Folgen hat. Ja. Und das ist genau das Spielfeld von den Biases, die ich so spannend finde.
Kann man das trainieren? Sag jetzt mal so wie im Sport, wo man ja neue Bewegungsmuster zum Beispiel anlernen kann, damit ich eben nicht mehr auf ein falsches zurückfalle, wenn ich in eine Stresssituation gerate. Da muss ich halt dann, was weiß ich, im Tennis 1000-mal diesen neuen Schlag üben. Oder geht das da auch, dass ich mir wirklich sowas antrainiere, dass ich eben dann nicht in so einer Krisen- oder in einer Stresssituation auf dieses Verhaltensmuster zurückfalle?
Also die Biasing im weitesten Sinne bedeutet, dass man sich neue Muster eintrainiert tatsächlich, ja, weil man kann, das wissen wir alle, dass unser Gehirn ja auch sehr flexibel ist, immer Dinge neu lernt. Unsere Datenautobahnen unter Anführungszeichen im Gehirn sind natürlich bei starken Mustern stärker ausgeprägt. Klarerweise, wenn ich die ändern möchte, Stichwort Rauchen aufhören oder ähnliches, das braucht natürlich schon sehr langes Training, sehr langes Umprogrammieren, wenn man so möchte. Aber natürlich kann ich das bei anderen Handlungsweisen genauso machen. Und der Prozess, den ich entwickelt habe zum Thema Debiasing, ist also drei Schritte. Das eine ist Verstehen. Das heißt, ich muss als erstes einmal verstehen, welche Biases gibt es überhaupt, was wirkt, also wie ist der Mechanismus dahinter. Es gibt ja ungefähr 200 Biases, die sind alle ein bisschen anders. Also da muss ich natürlich irgendwo mal verstehen, wie das funktioniert. Da brauche ich einen externen Impuls, da brauchen wir vielleicht ein Training. Da kann man auf unserer Plattform zum Beispiel mal einen Artikel lesen darüber. Man kann sich Bücher wie Kahneman kaufen und durchlesen. Da verstehe ich einmal, was es überhaupt gibt. Das zweite ist immer das Erkennen, also im jeweiligen Kontext erkennen, welcher Bias wirken könnte. Das ist zum Beispiel eine Besprechung im Management-Team, ja. Groupthink Bias zum Beispiel, Confirmation Bias, die können da sehr stark wirken. Der Kontext ist aber sehr breit, ja, weil Bias ist ja natürlich im Privaten wirken können, im Beruf wirken können, sich im Marketing anders auswirken, also in der Finanz, im HR wieder anders, also in der Strategie. Das heißt, ich muss immer dann kontextualisiert verstehen, was gerade relevant ist. Im dritten Schritt, wenn ich das erkannt habe, wo ich im zweiten Schritt sehr häufig dann bereits ein bisschen externe Unterstützung brauche, weil das Sensibilität noch nicht da ist. Und dann kann ich im dritten Schritt dann beginnen, Dinge anders zu machen, anzuwenden, kleine Schritte zu machen und sozusagen neue Muster einzutrainieren und diese zu verfestigen. Und das passiert nicht, indem man es ein- bis zweimal neu macht, sondern das ist das klassische Antrainieren, Muster wiederholen, sich bestimmte Dinge angewöhnen. Mentaltraining spricht man davon, dass es 66 bis 70 Wiederholungen braucht, bis man neue Muster dann drinnen hat. Und das ist dann etwas, wo man dann auch erkennen kann, wo es dann Unterschiede gibt, wo dann Effekte da sind, wo man dann Dinge beginnt anders zu machen und man sieht dann auch, wie das wirkt. Und aus dem kann man wieder lernen und den nächsten Schritt gehen. Also das ist wirklich so ein Prozess. Das ist nicht ein Event. Das ist oft der Nachteil für alle, die schon mal ein Conscious Bias Training gemacht haben. Die sind immer total beeindruckend. Wenn man schon Ich habe schon einige auch gemacht. Man weiß natürlich, wie man Eindruck erzielen kann. Aber darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, dass man etwas kognitiv versteht, dass man Definition von Bias sagen kann, sondern es geht darum, dass ich das De-Biasing in einer konkreten Situation anwenden kann. Zum Beispiel in einem Management-Meeting. Zum Beispiel, wenn ich das nächste Mal Investitionsentscheidung treffe. Das nächste Mal, wenn ich jemanden rekrutiere. Ja, das sind dann die Punkte, wo es darauf ankommt. Und da kann ich mich darauf vorbereiten. Und das ist der Prozess.
Das heißt, das ist dann die gute Nachricht für uns alle. Man kann das erlernen in einem gewissen Grad und dadurch dann auch bessere Entscheidungen treffen. Das ist ja schon einmal eine super Sache.
Man kann jederzeit das Verhalten ändern und man hat es in der Hand. Genauso wie man Prozesse im Unternehmen ändern kann. Man muss halt Zeit investieren, um das zu machen, und man muss dann umsetzen. Aber das ist genauso, die Analogie kann man für viele Verhaltensänderungen privat und beruflich heranziehen.
Ja. Möchte noch anhängen etwas, und zwar, wir haben eh schon McKinsey angesprochen, und da habe ich was Interessantes gesehen, nämlich in einer Studie von denen, und da berichten sie von einem Fall, wo ein Unternehmen tatsächlich Milliarden versenkt hat, ja, weil sie in eine ganz falsche Richtung investiert haben, aber nicht jetzt, weil falsche Entscheidungen getroffen worden sind, sondern weil einfach die Ausgangsfrage per se schon nicht richtig gestellt wurde. Und das würde mich jetzt interessieren, das ist ja auch eine Art von Bias, finde ich. Passiert sowas in der Realität bei Unternehmen eigentlich oft, dass man wirklich einfach die Ausgangslage schon so falsch beurteilt, dass alle Entscheidungen, die danach kommen, gar nicht mehr richtig sein können?
Das ist interessant, und man kann das gerne mit einer Gegenfrage dann mal ein bisschen replizieren. Wie viele Personen sind wirklich darin geschult, Fragen zu stellen? Ja? Das ist etwas, was nicht leicht ist, und ja. Für mich ist das sogar eine Kunst. Ja. Das ist nicht alles anderes trivial. Und wenn man, und das ist, was Sie angesprochen haben, ist absolut ein guter Punkt. Das ist der sogenannte Framing-Effekt. Also wie ich eine Frage stelle, beeinflusst, was dann nachher passiert. Und gerade als Führungskraft habe ich sehr viel Einfluss darauf, wie meine Teams, wie meine Organisation auf meine Fragen, auf meinen Input reagieren. Und ich denke, das ist schon etwas, also richtig Fragen zu stellen, ist auch ein Prozess, der nicht trivial ist. Das ist spannend, weil das auch irgendwie der rote Faden durch meine Berufskarriere war. Also ich habe im Controlling gestartet damals, vor vielen Jahren bei der Alstom, und Fragen stellen, habe ich gesehen, ist wirklich sehr effektiv, auch ein Führungsinstrument aus meiner Sicht. Und bis man da wirklich dort ist, gute Fragen stellen zu können, das ist tatsächlich auch Training, ist sehr viel Vorbereitung. Das habe ich speziell in der Coaching-Ausbildung dann gemerkt. Da haben wir, das war sozusagen ein Bootcamp in Fragen stellen. Das ist tatsächlich etwas, was man wirklich üben muss. Und zum Punkt zurückzukommen, den Sie angesprochen haben, natürlich kann, wie eine Führungskraft eine Frage stellt, total unterschiedliche Handlungen auslösen. Wenn zum Beispiel eine Frage in die Richtung gestellt wird, was können wir tun, um Kennzahl XY zu verbessern, zu optimieren, ja, dann wird die Organisation alles tun, damit diese Kennzahl verbessert wird. Ob das dann langfristig sinnvoll ist oder nicht, oder ob das dann andere Optionen beeinträchtigt oder verunmöglicht, ja, ist dann eine andere Frage. Das heißt, man muss sich schon klar sein als Führungskraft, dass die Art und Weise, wie ich Dinge frame, wie ich sie frage, wie ich sie vorgebe, sehr starke Signale aussendet auf die Organisation, und die werden auch entsprechend danach handeln. Und das ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt. Also Framing und dann alles, was dann den Frame bestätigt, das connects zum Confirmation Bias wieder. Das ist ein sehr spannendes. Und speziell, wenn die Fragen sehr stark auf das Dringende, Aktuelle, Akute gehen, habe ich vielleicht das Risiko, dass das langfristig wirklich Wichtige dann ein bisschen ins Hintertreffen gelangt und der Fokus der Organisation in etwas geht, was langfristig nicht gut ist.
Spannend, ja. Da fällt mir nämlich ein, wie im Journalismus gibt es das ja vor allem bei investigativen Geschichten, dass es ja immer ein Team dann gebildet wird, das versuchen soll, diese Geschichte zu zerlegen. Genau mit diesen Fragen und mit diesen Storylines dann daherzukommen, die diese investigative Geschichte dann eigentlich nicht mehr glaubwürdig machen. Weil dadurch ist eigentlich dann auch gewährleistet, dass man das wirklich von allen Ecken und Enden auch begutachtet. Was hat das dann für Auswirkungen, dass man eben nicht in diese Bias-Luft, die ja gerade bei solchen Themen schwierig wäre, dass man es nur als einseitig erzählt. Und das wäre dann eigentlich so ein bisschen eine Idee, dass man das auch bei wichtigen Entscheidungen macht in Unternehmen, dass man das immer auch von der anderen Seite her hinterfragt, was löst das alles an Negativeffekten dann aus?
Ja, absolut, das ist bei wichtigen Entscheidungen schon ein ganz entscheidender Punkt, wenn man so möchte. Also da ist Diversity of Minds, das Hinterfragen, auch die Rollen. Devil's Advocate ist ein Klassiker, um speziell Groupthink vorzubeugen. Ja. Und das ist natürlich ein Mechanismus, den man sich auch in Prozessen antrainieren kann und festlegen kann. Haben wir in der Borealis auch dann gemacht, weil wir auch gesehen, der Investitionsprozess, der war noch nicht optimal. Und nachdem ich verantwortlich war für den Prozess und auch für das Meeting, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, okay, wo können wir ansetzen? Was Sie geschildert haben, war ein Mechanismus und dann haben wir ein paar andere auch noch gefunden. Das sind die effektiven Dinge, die man dann in der Praxis machen kann. Ist übrigens auch ganz spannend, weil natürlich das KI-Thema mehr und mehr relevant ist und dort fragen wir auch sehr viel. Ja. Mit KI beschäftigen wir uns momentan sehr stark im Verein mit Biases in der KI. Und da ist das Framing natürlich auch ganz entscheidend, weil die KI ist sehr gut darin, uns Vertrauen zu geben, uns ein bisschen auch einzulullen. Ja. Und je nachdem, was ich hier reinfüttere, was ich frame, wie ich vorgehe, kriege ich natürlich dann auch möglicherweise auch nicht das ganze gesamte Bild raus. Ja. Und das, ich glaube, der letzte Satz noch, die Analogie zum Journalismus finde ich auch spannend, weil wir natürlich auf Geschichten als Menschen sehr stark sozusagen abfahren, ja, wenn wir Geschichten mögen. Und eine Geschichte wirklich zu analysieren und auf die Fakten herunterzubrechen und was ist davon wirklich real, was nicht. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der auch die Geschichten in Unternehmen betrifft. Ja. Das heißt, auch hier die Mechanismen zu haben, dass ich wirklich faktenbasiert, möglichst neutral, möglichst umfassend, möglichst holistisch agieren kann, ist schon etwas, was man im Unternehmen auch empfehlen kann.
Das Thema KI, da hacke ich jetzt gleich nach. Ich habe das zwar auf meiner Frageliste ein bisschen weiter hinten noch stehen, aber weil Sie es jetzt schon angeschnitten haben, wie weit beeinflusst denn das auch Entscheidungen heute? Gibt uns die KI jetzt die Möglichkeit, bessere Entscheidungen zu treffen, weil einfach auch mehr Daten sortiert und abgewogen werden können? Oder macht es das sogar schwerer, weil eben immer mehr Daten da sind, dieses Datenkonvolut immer größer und unübersichtlicher wird, wo sehen Sie da die Vor- und Nachteile?
Also grundsätzlich finde ich, Technologie ist immer eine Möglichkeit für Deep Biasing. Es ist eine Chance, Technologie so einzunutzen, okay, einzusetzen, ja, dass sie hier in objektive Entscheidungen münden kann. Aber das Problem bei der Nutzung von KI ist meistens nicht die KI, sondern die Schnittstelle zu uns, ja, und wie wir dann Informationen interpretieren. Und das ist dann relativ egal, ob das jetzt der Algorithmus von Social Media ist, ein klassisches Medium oder eine gute Geschichte vom besten Freund oder die KI. Wie wir dann Dinge interpretieren und wahrnehmen, ist dann eher die Frage, wie sind wir geschult darin, mit dem jeweiligen Medium oder mit der jeweiligen Technologie umzugehen. Und das ist etwas, was wir im Verein uns momentan sehr stark anschauen, weil es auch ein sehr spannendes Forschungsfeld ist momentan. Also es gibt zum Thema Bias in der KI sehr viel Material, sehr viele Studien. Mhm. Wenn es uns gelingt, die KI gut einzusetzen und speziell uns selbst gut genug zu verstehen, nämlich was uns selbst triggert oder was uns selbst beeinflusst in der Arbeit mit KI, dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit, auch bessere Entscheidungen vorzubereiten. Ich würde nicht die Hoffnung darin setzen, dass die Überforderung oder FOBO, das wir schon angesprochen haben, ja, dass man einfach das quasi an die KI delegiert und dann werden automatisch bessere Entscheidungen kriegen. Die Arbeit als Führungskraft vorher muss in den Prozessen liegen, in der Vorbereitung und auch in der sinnvollen Kombination von Mensch und Maschine. Ja. Und die Arbeit wird uns keiner abnehmen. Ne? Also auch wenn wir jetzt Entscheidungen liegen lassen, nicht treffen und sagen, okay, dann hoffen wir, dass die KI das besser weiß. Das wird nicht so einfach funktionieren, befürchtet.
Was ich ja manchmal höre, ist die Annahme, die KI trifft objektiv richtigere Entscheidungen, weil sie eben keine Emotionen oder solche Biases nicht hat. Aber jetzt meine Meinung persönlich dazu ist ja, die ist ja auch trainiert von Menschen und die ist ja mit genau diesen Biases dann auch gefüttert, oder? Genau. Also die wird ja von dem her gleich, jetzt sage ich es mal ganz provokant, dumme Entscheidungen treffen, wie wir sie auch treffen.
Ja, absolut. Also die ganz klaren Fehler der KI, die sind ja meistens erheiternd, aber es ist, wie Sie sagen, sehr viel implizit drin und implizite Biases. Ja. Das ist sehr gut studiert. Das haben wir auch auf einem Artikel auf unserer Webseite ganz klar schon dargelegt. Also da gibt es genug Studien, die belegen, dass eben, wie Sie sagen, auf der einen Seite das Datenmaterial, das die KI verwendet, natürlich inhärent mit Biases letztendlich beladen ist. Das heißt, das ist ein Thema. Und natürlich habe ich dann zwei weitere Dimensionen auch noch. Ich meine, es ist immer die Frage, es gibt ja auch immer jemanden, der KI einsetzt und da gibt es vielleicht auch die Interessen, Und das andere ist die User-Schnittstelle. Ja. Also wie geht dann, wie ich schon angesprochen habe, dann als Person mit der Information um, und auch hier spielt meine Basis eine Rolle. Das heißt, da muss man auf das Thema Basis in mehreren Dimensionen achten. Und wenn ich als Unternehmen der Meinung bin, okay, ich setze jetzt KI einfach ein und automatisch wird dann alles objektiver und besser, das ist eben genau ein bisschen der Trugschluss. Also man muss da, glaube ich, sehr sorgfältig arbeiten, sich die Prozesse gut aufstellen und auch die KI sinnvoll in Entscheidungs- und Beurteilungsprozesse integrieren, aber bestimmte Kriterien, wie es im die berühmten Kriterien im Journalismus, Check, Double Check und Recheck, wenn ich mich nicht ganz täusche, bitte mich korrigieren, weil ich es falsch zitiert habe. Das sind natürlich auch Punkte, wo man in der KI sehr, sehr stark aufpassen muss. Der Unterschied in der KI ist natürlich, dass ich nicht mehr den Algorithmus selber verstehen werde. Das ist eine Blackbox, ja, das ist der Unterschied zu Tools früher. Aber grundsätzlich ist es sowieso etwas, wo wir damit konfrontiert sind. Und darum, glaube ich, müssen wir uns auch überlegen, wie Basis in der KI eine Rolle spielen und wie sie uns beeinflussen können. Das ist ja auch ein spannendes Buch in einem Harari-Buch, ne, der sinngemäß gesagt hat, es ist auch in unserem eigenen Interesse, wenn wir uns selber besser verstehen als die Algorithmen. Ja, weil letztendlich, wer hat dann die Kontrolle über was? Ja, und das finde ich schon ein Punkt. Und das ist auch für mich einer der darauf letztendlich der Ermunterung, sich mit den eigenen Mustern und Biases zu beschäftigen. Weil wir haben ja selber was davon am Ende des Tages.
Jetzt haben wir eh wieder einen ganz guten Bogen gespannt, nämlich eine Frage, die mich schon auch noch interessiert, sind zwei Sachen, die mir immer wieder auffallen und die ja, glaube ich, in einem unternehmerischen Umfeld recht wichtig sein. Und zwar geht es da um diese sogenannte Loss Aversion und die Omission Bias. Also das eine Mal, ich habe also Angst vor Verlusten, und die Angst vor Verlust wiegt schwerer als wie das Glück, das ich durch einen Gewinn erziele. Und die Omission Bias, das Unterlassen einer Handlung, wird weniger schlecht bewertet, als wie wenn ich eine Handlung setze und das hat genau den gleich schlechten Output. Warum ist das so ein Riesenthema bei Unternehmen? Weil genau deswegen habe ich manchmal das Gefühl, werden keine Entscheidungen getroffen, ja, weil man sich denkt, ui, bevor ich irgendwas tue, das sitze ich jetzt einmal aus, so im positiven, genau, ja, Sinne. Ja. Und dann ist zwar der Output schlecht, aber es ist besser, als wie ich habe was getan und es ist schlecht, weil dafür wäre ich im schlimmsten Fall vielleicht sogar gefeuert, weil ich eine falsche Entscheidung getroffen, genau, habe. Aber das Ergebnis ist dasselbe.
Genau. Das ist ja spannend, weil der Omission Bias, das ist genau der Effekt, den Sie angesprochen haben, es ist einfach ein Gefühl. Ja. Also wenn ich keine Entscheidung treffe und das Ganze geht schlecht aus, dann fühle ich mich weniger schlecht, als wenn ich die Entscheidung aktiv getroffen hätte. Klammer auf, auch eine Entscheidung nicht zu treffen, so eine Entscheidung, nämlich etwas nicht zu machen, Klammer zu. Und die Verlustaversion, die Loss-Aversion, ist insofern spannend, weil es ja unsere psychologische Einschätzung von etwas ist, wo wir verlieren können. Ja? Und das ist eine sehr spannende Dynamik, die beiden Sachen können sich auch verstärken, wenn man es einfach praktisch durchdenkt. Vielleicht zur Illustration, also ein Beispiel, das immer wieder zitiert wird, so das Blockbuster versus Netflix. Ja. Blockbuster, ich werde jetzt nicht zu sehr aufholen, das kann man auch nachlesen und recherchieren. Blockbuster, dominanter Player, damals im Videomarkt, viele Filialen, Netflix neu, ursprünglich DVD-Verleih online, erst später Streaming, und es hat ja die Diskussionen gegeben, quasi über Kauf oder Integration oder Ähnlichem. Ja. Und Blockbuster war ganz einfach damit konfrontiert, das momentane Geschäftsmodell, was ja damals noch gut funktioniert hat, möglicherweise zu verlieren, sich zu orientieren. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo eine Loss-Aversion reinkommen kann. Ja. Ich bin damit konfrontiert, dass ich etwas verliere, was ich habe. Und das führt natürlich dazu, sich das nochmal dreimal zu überlegen, ob das dann wirklich sinnvoll ist, ob man das machen möchte. Es wurde damals entschieden, quasi den Kauf nicht durchzuführen oder die Kooperation nicht zu machen. Und das ist dann gleichzeitig in der Kombination mit einem Mission Bias, wäre dann die aktive Handlung gewesen, Selbstverantwortung, wie genau sie diese Änderung des Geschäftsmodells zu übernehmen. Ja, man hätte was ändern müssen und das hat man nicht gemacht. Das heißt, da ist eben genau das, es fühlt sich dann besser an, quasi nichts gemacht zu haben. Das kann sich dann noch weiter verstärken, weil man dann Confirmation Bias dann vielleicht eher Argumente dafür sucht, dass die Entscheidung eh richtig war und so weiter und so fort. Groupthink, es gibt dann wenig Diskussion für abweichende Meinungen, weil die Harmonie im Management-Team da sehr wichtig ist. Das heißt, man kann schon an solchen Beispielen ganz gut illustrieren, wie das Zusammenspiel von unterschiedlichen Biases, die letztendlich sehr viel mit unserer Interpretation, mit Gefühlen zu tun haben, mit Emotionen zu tun haben, dazu führen, dass dann einfach auch Entscheidungen vielleicht nicht in dem Kontext getroffen werden oder in der Spannleite beurteilt werden. die eigentlich angebracht wäre. Ne? Das ist schon ein Punkt, den man sich im Unternehmen immer wieder stellen kann. Eine Frage, die man sich da immer wieder stellen kann, was passiert jetzt eigentlich wirklich in unseren Entscheidungsprozessen? Was spielt da eine Rolle und wie gehen wir eigentlich mit solchen Situationen um? Ja, und das ist etwas, erfahrungsgemäß, da hilft sehr stark ein externer Impuls. Also praktisch gesehen, ich setze mich immer ganz gerne auf Einladungen in Entscheidungsmeetings auch rein und schaue mir einfach an und erkenne dann auch relativ schnell, welche Mechanismen gibt es dann beim Unternehmen. Weil da selber drauf zu kommen, ist oft schwierig. Da braucht es meistens ein bisschen eine externe Beobachtung, einen externen Impuls, um auch zu verstehen, was da gerade für Dynamik abläuft. Und bei uns damals im Entscheidungsmeeting war das dasselbe in Grün. Ja. Da waren Mechanismen drin, die nicht gesund waren, die nicht gut waren. Und daran muss man dann arbeiten.
Hat das dann auch ein bisschen was mit der Fehlerkultur in einem Unternehmen zu tun, dass man halt dann wirklich Angst hat, einen Fehler zu machen? Weil ich denke mir jetzt gerade, das, was Sie da beschrieben haben, jetzt mit Netflix und Blockbuster, das gibt es ja 100 Beispiele. Ich denke an Nokia, ich denke an Kodak, die ja alle genau so eigentlich von der großen Bühne verschwunden sind als ehemalige Weltmarktführer. Und auf der anderen Seite, ich denke mir jetzt auch, wenn ich jetzt ein Arzt bin, ich würde als Arzt nie schlecht dafür beurteilt, dass ich versuche, einen Menschen wiederzubeleben und der stirbt halt trotzdem. Ja? Ich würde schlecht beurteilt werden, wenn ich einfach daneben stehe und sage, naja, der stirbt ja eh. Was soll ich da viel tun? Ja? Also da braucht es ja dann eigentlich schon ein bisschen eine Änderung im Mindset auch in der Unternehmenskultur selber, dass man dann einfach sagt, ja, es ist okay, eine schlechte Entscheidung zu treffen. Es ist aber nicht okay, keine Entscheidung zu treffen.
Ja, also es geht auch ums Einfordern von Verantwortlichkeiten. Und ich denke, es gerade im Top-Level von Organisationen, letztendlich ist man dafür da, um den Kurs zu steuern und auch aktiv Entscheidungen zu treffen. Also das ist, glaube ich, ein Kernpunkt. Genauso wie die Kultur des Unternehmens auch zu formen und zu gestalten. Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Also die Fehlerkultur und sehr offen auch über Fehlentscheidungen, aber über Fehler zu sprechen, hilft einfach, die Organisation weiterzuentwickeln. Und das gibt es wahrscheinlich nicht in jeder Organisation, dass das auch erlaubt ist. Ja. Und was da auch reinspielt, ist das Kulturthema. Ich finde auch, dass man auch über Entscheidungskultur auch sich Gedanken machen kann, wie soll die eigentlich ausfallen. Und ein anderes kulturelles Phänomen finde ich auch spannend, die sogenannte Maximierungskultur, die da auch reinfällt, die dann nämlich dazu führen kann, was Sie angesprochen haben, dass dann persönliche Verantwortung oder auch Druck ausgeübt wird auf Personen, die sich da nichts mehr trauen. Ja? Weil so eine Maximierungskultur hat so unterschiedliche Symptome, wie der versuchte Perfektionismus, wie die jede kleine Entscheidung, es muss immer das Optimal, immer das Maximum erreicht werden. Sehr starke Konkurrenz, sehr starke Leistungsorientierung, das Vergleichsdenken, Wettbewerb und speziell der Druck, der dann auf Entscheidungen ausgeübt wird, führt dann unter anderem dazu, dass dann so Entscheidungsparalyse, Stillstand, Vermeiden von Entscheidungen oder Aktionismus rauskommen kann, weil man dann ja persönlich verantwortlich gemacht wird für Dinge, die nicht funktionieren. Ja? Und das ist natürlich ein Mechanismus, der, denke ich, nicht gesund ist, der sehr viel dann zu Schauspiel führt und sehr viel dazu, dass man dann so tut, als ob man dann Entscheidungen treffen würde, aber in Wahrheit nichts mehr passiert. Das heißt, die eigentliche Ambition, dass man möglichst viel Ergebnisse oder die Maximierung der Ergebnisse anstrebt, führt dann genau zum Gegenteil, dass es ein Stillstand ist, auch ein bisschen Politik rein, also das Blaming kommt da wieder rein, ich bin nicht schuld, weil jemand anderer hat und so. Also da muss man sehr aufpassen, welche Kultur man im Unternehmen hat, wie man damit umgeht und was Sie angesprochen haben, wie man dann auch mit Fehlern, auch an Fehlentscheidungen oder Resultaten umgeht, die einem nicht gefallen, ist ein sehr wichtiges Signal, gerade von ganz oben. Und denke, da habe ich speziell in der Borealis zur damaligen Zeit sehr gute Erfahrungen gemacht, da war sehr offene Kultur, auch über diese Dinge sprechen zu können. Und das war ein wichtiger Punkt, damit wir auch Entscheidungen systematisch verbessern konnten.
Das finde ich jetzt extrem spannend, was Sie jetzt da erzählt haben, nämlich es gibt also tatsächlich dann Organisationen, wo Entscheidungen scheinbar getroffen werden, aber am Ende ändert es nichts. Wie kann mir das nicht auffallen? Das ist ja total absurd eigentlich.
Naja, ich kann ja immer so tun, als ob. Ich kann immer so tun, als wäre ich super busy, würde ständig dieses und jenes entscheiden, mache in Wahrheit aber nichts. Ja. Meistens ist dann sehr stark der Status quo weitergeschrieben oder es werden halt kleine Dinge gemacht, aber nicht die großen Stellschrauben. angegangen.
Das klingt nach Politik ein bisschen.
Na, Politik ist in Unternehmen, denke ich, nicht ausgeschlossen und nicht auch wahrscheinlich immer wieder beobachtbar. Ja. Natürlich spielt das, die Kultur des Unternehmens macht natürlich sehr viel damit, wie sich Menschen verhalten. Ja. Und die berühmte Extrameile, das berühmte Engagement von Menschen in Organisationen, denke ich, ist sehr stark von der Kultur geprägt. Also was passiert mit mir, wenn ich etwas mache, im Guten oder im Schlechten, wie handeln dann die anderen? Passiert etwas, wenn ich nichts mache und nur mich gut verkaufe? Was ist dann die Reaktion? Also darum ist das Gestalten der Unternehmenskultur, auch der Entscheidungskultur, denke ich, ganz wichtig. Und bei der Entscheidungskultur, denke ich, ist es ganz entscheidend, um bei dem Wortspiel zu bleiben, dass ich auch die Verantwortung der jeweiligen Personen einfordere, aber diese sozusagen, auch wenn etwas einmal nicht passiert, wenn der Zufall zum Beispiel ins Spiel getroffen ist, ich kann Personen nicht für zufällige oder externe Ereignisse verantwortlich machen, ich kann sie aber für den Prozess verantwortlich machen und dafür, dass sie eben das, was dem Unternehmen in Richtung Zielrichtung, Zielorientierung wichtig ist, in der Entscheidungsfindung letztendlich mit einbeziehen. Das ist das, was ich machen kann. Mhm. Einfach sehr neutral, wie am Anfang schon gesagt, um zu versuchen, zu verstehen, auch im Nachhinein, was ist passiert, was wollten wir erreichen, was ist passiert und daraus zu lernen. Also die Fehlerkultur ist die Voraussetzung für Lernen in der Organisation.
Herr Eckhardt, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe jetzt 1 Million Fragen noch im Kopf,
weitermachen,
die ich aber jetzt nicht mehr alle stellen kann mehr. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wir müssen uns dringend ein zweites, möglicherweise sogar weitere Male zu dem Thema unterhalten. Ich finde das nämlich unglaublich spannend. Ja. Nichtsdestotrotz sind wir schon relativ jetzt irgendwo am Ende für den heutigen Tag mal angekommen. Aber bevor ich Sie endgültig verabschiede, die klassische Abschlussfrage bei uns ist immer, wenn ich morgen damit anfangen will, bessere Entscheidungen zu treffen, welche 3 kurzen Tipps würden Sie mir geben, damit ich in der Lage dazu bin?
Also ganz pragmatisch, wir haben ganz am Anfang über FOBO gesprochen, Entscheidungsparalyse und Überforderung. Ich glaube, ganz wichtig ist, den Anspruch an Perfektionismus oder totale Maximierung wegzulassen. Das ist oft leichter gesagt als getan. Good enough ist manchmal ausreichend, speziell für die Dinge, die nicht wirklich den großen Impact machen. Also für die Dinge, die wirklich ganz groß sind, strategisch wichtig sind, da würde man ausreichend Zeit nehmen. Die sollten möglichst gut sein. Für viele andere Dinge muss man nicht perfekt sein. In der Regel reicht es, dass man besser als die Konkurrenz ist und nicht alles optimiert. Das Zweite ist, in der Entscheidungsfindung finde ich immer spannend, oft auch beobachtet, es gibt oft keine klaren Kriterien für Entscheidungen. Und das finde ich, kann man sich bei jeder Entscheidung immer im Vorhinein eigentlich auch in relativ kurzer Zeit überlegen, woran messe ich eigentlich, dass ich erfolgreich war? Also wo erkenne ich dann in Zukunft, dass es eine gute Entscheidung war? Und möglichst großer Fokus auf das, was ich beeinflussen kann. Also kleine Detour, damals auch das KPI Excellence Projekt in der Borealis geleitet. Und wir haben damals die Kennzahlen so gestaltet, dass wir vor allem das messen, was wir selber beeinflussen können, nicht der Markt. Ja. Das heißt, wenn ich das als Kriterien verwende, dann bin ich natürlich im Nachhinein besser in der Lage, Dinge objektiv zu betrachten. Und das Dritte ist ganz klar, die Biasing starten. Also wir sind Menschen, wir haben Biases, wir sind unbewusst beeinflusst von allen möglichen Dingen. Und man kann mit kleinen Schritten tatsächlich starten, indem man sich mit dem Thema mal vertraut macht. Man wird immer andere Personen brauchen, die einem auch Biases mal erklären, Zugang schaffen. Da verweise ich gerne auf unsere Website, diebiasing.com. Da haben Artikel, Kurse, viele Materialien, viel auch kostenlos, wo man sich da die ersten Schritte holen kann. Und wenn man mal erkannt hat, in welchem Kontext die persönlichen Biases relevant sind, einsetzbar sind, kleine Schritte starten, um einmal das Verhalten zu ändern und Dinge anders zu machen, neue Muster zu entwickeln, die alten Schritt für Schritt beiseite zu lassen. Und am Ende des Tages ist das ein Punkt, man kennt sich selber dadurch, man kann sich selbst besser managen, man kann letztendlich auch eine Organisation besser managen, weil Biases natürlich auch in Organisationen und Strukturen sitzen. Und da war unser Punkt über die kulturelle Dimension, glaube ich, sehr spannend, weil das ist der Ansatzpunkt, den Organisationen haben. Also, wie gesagt, Perfektionismus weglassen, klare Kriterien anwenden, die Biasing starten. Das sind so die klaren 3 Empfehlungen, die ich mitgeben würde.
Herr Eckhardt, ich glaube, danach kann gar nicht mehr viel kommen für heute. Ich möchte mich wirklich für dieses super aufschlussreiche und informative Gespräch bedanken, dass Sie auch die Zeit sich genommen haben, da wirklich ein bisschen mit uns in die Tiefe zu gehen und dieses, glaube ich, ganz, ganz wichtige Thema für Unternehmerinnen und Unternehmer einmal zu durchleuchten. Ja, und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, euch möchte ich bitten, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like hier, bewertet uns, empfehlt die Folge weiter. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als das, was ich immer sage. Bleibt erfolgreich.